Begrüßen wir nochmal richtig miteinander. Jürgen Wert. So macht man einen guten Anfang. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns schon ein bisschen, deswegen sind wir per Du. Ich halte dich, Gott, heißt dein aktuelles Buch und so heißt auch das Programm. Heute Morgen als Radio- und Fernsehmensch, als Journalist kommst du an so vielen Themen vorbei. Warum dieses Thema jetzt?
Na, manche Themen ergeben sich, hallo erstmal, also manche Themen ergeben sich im Gespräch mit Verlegern oder mit Lektoren oder Lektorinnen. Dieses Thema hat mich insofern schon ein bisschen länger beschäftigt, weil ich mit einer kleinen Gesellschaft zusammenarbeite, die im Internet aktiv ist und die manchmal an den Autobahnen große Plakate auffängt, die auch kleine Kärtchen produziert. Sie haben eins auf dem Platz gefunden. Und da ist eines der Plakate, ich halte dich, Gott. Und eins steht öfter mal an der Autobahn Richtung Kassel. Da fahre ich sehr häufig vorbei. Und das hat mich selber schon oft erwischt, dieses Plakat. Ich finde das so schön, weil das den Kern des christlichen Glaubens beschreibt. Wir meinen manchmal, wir müssten Gott halten. Aber manchmal können wir nicht mehr halten. Aber er sagt zu uns, ich halte dich, Gott. Der Punkt ist wichtig, man könnte auch ein Komma machen, dann hätte es einen anderen Sinn.
Wann hast du das zum ersten Mal erlebt? Wir wollen ja ein bisschen was über den Menschen auch wissen. Wann hast du als Junge oder als junger Mann zum ersten Mal erlebt, er hält mich, dieser Gott?
Ja, das sind alles Geschichten, die erzähle ich im Buch, deswegen werde ich die jetzt noch hier kurz. Ich erzähle eine Geschichte zum Beispiel, ich habe ab und zu bei meinen Großeltern übernachtet. Im Gräbele und an der Wand des Schlafzimmers hing ein ganz alter Stich, den hatte meine Oma zur Konfirmation bekommen und das zeigte diesen versinkenden Petrus, dem das Wasser buchstäblich bis zum Hals geht und den Jesus, der ihn greift und hält und festhält. Das Bild hat sich mir tief eingeprägt und das ist ein Motiv meines Lebens und meines Glaubens, auch wenn mir das Wasser bis zur Unterkante Oberlippe oder Oberkante Unterlippe geht oder sogar noch höher, er hält mich und das hält mich am Leben und am Glauben.
Wenn dich ein Kind deiner Kinder fragt oder ein Nachbar, wie ist das, wie fühlt sich das an, wie erlebst du das, dass Gott hält, wie geht das, was antwortest du?
Ja, das fühlt sich manchmal gar nicht an. Also wenn man auf das Fühlen setzt, dann ist man manchmal auch enttäuscht, weil manchmal fühle ich mich gut. Das liegt aber gar nicht daran, dass ich denke oder glaube, dass Gott mich hält, sondern das liegt daran, dass die Sonne scheint und ich gut geschlafen habe und mein Auto schnell gefahren ist und so. Es ist so eine tiefe innere Gewissheit, dass ich einfach weiß, egal was passiert, er hält mich. Und ich kann das aus Krisenzeiten meines Lebens so bestätigen und ich weiß das von vielen Menschen, die das erzählen können, kranke Menschen, die im Sterben liegen und die Hoffnung und Trost denen geben, die sie besuchen. Das geht nur, wenn da eine höhere Macht im Spiel ist und wenn sie sich gehalten wissen von Gott.
Und wie ist es dann mit den Fragezeichen, die da manchmal bleiben, manchmal auch eine Weile bleiben, im Kopf oder im Bauch oder im Herzen?
Mit Fragezeichen muss man einfach leben. Fragezeichen gehören zu unserem Leben. Es gibt nicht auf jede Frage eine Antwort. Manche werden uns vielleicht beantwortet, wenn wir mal irgendwann im Himmel angekommen sind. Vielleicht interessieren uns die Antworten auf die Fragen dann aber möglicherweise schon gar nicht mehr. Mit Fragezeichen leben. Ich kann mich mit meinen Fragezeichen in die Hand Gottes legen und kann sagen, du weißt, ich verstehe vieles nicht. Ich glaube auch vieles nicht. Ich weiß auch vieles nicht. Ich weiß auch von dir unglaublich vieles nicht, aber ich lege mich mit all diesen Fragen in deine Hand und er hält mich dann auch fest.
Also einfach die Frage, an wen wende ich mich?
Ja, exakt. Ja.
Gehalten sein, loslassen, wie gehört das zusammen? Du bist ja auch gerade in der Phase loslassen, Umbruch, Veränderung, gibt's ja immer wieder im Leben. Wie gehört das für dich zusammen?
Naja, wer gehalten ist, der kann auch, glaube ich, loslassen, weil er sich nicht an irgendwas festhalten muss, was er doch nicht festhalten kann. Also Leute halten sich an ihrem Bankkonto fest oder an ihrem coolen Image oder sowas. Das verliert sich aber mit der Zeit. Ich habe gerade jemanden getroffen, den habe ich das letzte Mal, keine Ahnung, 1986 ge- getroffen und er sagte etwas charmant, wir wären, dabei meinte er mich, aber doch ein bisschen älter geworden seitdem. Also es ändert sich natürlich alles im Laufe der Jahre und da merke ich, dass ich ganz vieles ja sowieso nicht festhalten kann. Und wenn ich weiß, ich bin gehalten, mein Leben hat einen Sinn, ich habe ein Ziel, dann sind die Dinge dieser Welt mir vielleicht nicht mehr so wichtig. Aber das muss man immer wieder neu kapieren.
Immer wieder neu. Wir freuen uns auf Liedgeschichten von und mit Jürgen Werth.
Es gibt von Martin Luther den berühmten Morgensegen und es gibt den berühmten Abendsegen. Mancher beendet damit seinen Tag und er fängt seinen Tag damit an. Das ist eine schöne Übung und eine gute Gewohnheit, in Gebete von Menschen zu schlüpfen und sie zu eigenen Gebeten zu machen, gerade dann, wenn einem noch nicht die hohe Formulierungskunst zur Verfügung steht. Ich habe im vorletzten Jahr mit Siegfried Fietz ein Musical über Martin Luther geschrieben, daraus Luthers Morgensegen. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, er hat das seinen Studentinnen in Finkenwalde versucht beizubringen, das erste Wort des Tages sollte ein Wort von Gott sein und das letzte Wort des Tages auch. Das letzte Wort, das ich spreche, ein Gebet. Das letzte Wort, das ich höre, ein Wort von Gott. Dazu brauche ich ja so einen kleinen Moment Stille. Dazu muss ich so ein ganz kleines bisschen einfach mal die Ohren spitzen und die Seele spitzen und das Herz spitzen und einfach da sein und horchen, was er sagt. Das Tolle ist, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, dass Gott auch Schwäbisch spricht. Gott spricht perfekt Schwäbisch und er kann sogar auch Hochdeutsch, aber er kann auch Schwäbisch. Das nächste Lied macht das deutlich, obwohl das nicht auf Schwäbisch ist, das ist auf Plattdeutsch, auf Hamburger Plattdeutsch. Der Text ist von Rudolf Kienau, einem Bruder von Gorch Fock, so norddeutscher Geschichtenerzähler. Ich sag euch mal, was dieses Lied, was dieser Text auf Hochdeutsch heißt. Eigentlich müsste es dann auf Schwäbisch übersetzen. Es gibt im Norddeutschen Rundfunk seit über 50 Jahren eine Sendereihe im Radio, die heißt Hör mal Bacon Toe. Hör mal ein bisschen zu. Die ist natürlich auf Plattdeutsch. Und dieser Rudolf Kienau, von dem dieser Text stammt, ich habe die Melodie dazu gedacht, Zwischenspiel nicht, das habt ihr vielleicht erkannt, der hat da viele, viele Jahre mitgemacht. Hör mal Bacon Toe. Hör mal ein bisschen zu. Hör mal ein bisschen zu. Hör mal auf Gott. Spitz mal die Ohren, spitz mal deine Seele, spitz mal dein Herz, geh mal in einen Gottesdienst, schalt mal den ERF ein, lies mal in der Bibel, sprich mal mit einem Menschen, der diesen Gott kennt, hör mal ein kleines bisschen zu. Vielleicht erlebst du, dass er zu dir spricht, vielleicht platzt der Himmel plötzlich mitten hinein in deinen Alltag. Heute Sonntag. Das ist gut. Der Sonntag ist, wenn man so will, die westliche oder die christliche Variante des Sabbats, des Schabbats. Das ist der siebte Tag der Woche. Ihr erinnert euch, die Welt symbolisch entsteht in sieben Tagen. Und am siebten Tag ruht Gott und sagt seinen Geschöpfen, seinen Menschen, ihr sollt auch ruhen. Stellt euch mal vor, das ist eine unglaublich moderne Anordnung, die Gott damals getroffen hat, an die sich die Menschen dann Jahrhunderte später gar nicht mehr erinnert haben, weil immer durchgearbeitet wurde in manchen Bereichen. Man darf sich Ruhe gönnen, zu sich selber kommen, zu den Menschen kommen, mit denen man das Leben teilt und auch zu Gott kommen. Wir feiern deswegen Gottesdienst am Sonntag. Wir feiern Gottesdienst, der Sonntag, den haben die Christen dann eingeführt, weil das der erste Tag der Woche ist, an dem Christus auferstanden ist. Jeder Sonntag ist ein kleines Auferstehungsfest. Aber Sabbat, Schabbat und Sonntag haben doch dieselbe Bedeutung, den gleichen Sinn. Ein jüdischer Rabbiner hat einmal gesagt, der Schabbat ist dafür da, dass wir frei werden von der Diktatur der Dinge. Frei werden von der Diktatur der Dinge. Die Dinge, von denen wir immer denken, dass wir sie hätten, haben ganz häufig uns. Die Dinge bestimmen, was wir tun, wofür wir uns anstrengen, wonach wir uns sehnen. Sie füllen unseren Kopf, sie füllen unser Herz. Am Sonntag werden wir frei von der Diktatur der Dinge und erinnern uns neu an das, dass wir gehalten sind und dass wir getragen sind, dass Gott da ist, dass unsere Zeit eingebettet ist in seine Ewigkeit. Sonntag feiern heißt mehr sein als haben. Etwas, worauf man sich verlassen kann. Etwas, was immer hält. Ich möchte ein paar Seiten mal vorlesen aus diesem Buch. Ich halte dich, Gott. Friedlich und fröhlich saßen wir in einem Trailer mitten in einem texanischen Wald und ließen es uns gut gehen. Ein Trailer ist so ein mobiles Zuhause, das man von einem Ort zum anderen ziehen kann, wenn man will. Unser Trailer stand schon seit vielen Jahren an einem festen Platz und diente in einem Camp für junge Leute als schlichte Mitarbeiterbehausung. Als wir dort lebten, 2 Monate lang, war das Camp leer. Der nächste Nachbar wohnte eine gute Meile entfernt, Einsamkeit pur, aber genau das hatten wir gesucht. Im Radio dudelte einer der vielen lokalen Sender plötzlich eine aufgeregte Warnung des Moderators. Attention please, tornado approaching. Ein Tornado naht. Geahnt hatten wir es schon vor. Der Himmel hatte eine seltsame Farbe angenommen und die Bäume rings um unseren Trailer hatten ihre Schwankfrequenz spürbar erhöht. Und die unermüdlichen Zikaden hatten ihren schrillen Singsang nach und nach eingestellt. Alle 2 Minuten kam nun eine neue Warnung. Genauestens wurde beschrieben, in welchem County der Tornado gerade sein Unwesen trieb, was aber keine wirkliche Hilfe war. Wir wussten zwar, dass wir uns in der Nähe von Dallas aufhielten, hatten aber keinen blassen Schimmer, wie unser County hieß. Die Warnungen wurden konkreter. Wenn's geht, verkriechen Sie sich in einem Schrank. Hatten wir nicht. Nicht wirklich. Wesentlich so groß, dass wir da reingepasst hätten. Sollten Sie in einem Trailer leben, ist das besonders gefährlich für Sie. Wenn es geht, suchen Sie ein festes Haus auf. Na prima, kein Haus weit und breit. Und mittlerweile zog ein heftiges Gewitter über unseren County, dessen Namen wir nicht kannten. Dann fiel das Radioprogramm aus. Kein Mucks mehr. Was hieß das? War er jetzt da? Ganz nah? Führte unser Trailer gleich durch die Luft wirbeln? Warum nur waren wir überhaupt hierher gezogen? In Deutschland gibt es keine Tornados. Oder fast keine. Warum hatten wir nicht da bleiben können, wo es warm und sicher und vertraut war? Es gibt Momente, da kannst du wirklich nur noch beten. Weil du ausgeliefert bist. Nichts sonst geht mir. Nichts sonst hilft mir. Nichts sonst hält mir. Wir haben gebetet und gebibbert. Jedes Geräusch wurde in unseren Ohren unerbittlich verstärkt. Dann wurde es allmählich ruhiger. Der Sturm hatte es sich offensichtlich anders überlegt. Der Sturm? Oh Gott. Der Regen ließ nach. Die Bäume ringsum probten wieder den aufrechten Stand. Und allmählich sangen die Zikaden ihr lustiges Es ist vorüberlied. Später sahen wir Bilder im Fernsehen. Eine Schneise der Verwüstung hatte der Tornado hinterlassen, aber nicht in unserem County, nur nebenan. Wir sahen Menschen, die ihre verstreuten Habseligkeiten zusammensammelten. Glück gehabt. Glück. Wenn Stürme dich und alles, was zu dir gehört, aus den Verankerungen reißen, brauchst du einen, der dir Halt und Hoffnung gibt, weil er Wind und Wellen befähigt. Wenn die Erde unter deinen Füßen wankt, brauchst du einen, der über der Erde steht. Der deutsche Dichter Matthias Claudius hat das in einem Aufsatz einmal so beschrieben: Etwas Festes muss der Mensch haben, daran er zu Anker liege. Etwas, das nicht von ihm abhänge, sondern davon er abhängt. Der Anker muss das Schiff halten, denn wenn das Schiff den Anker schleppt, so wird der Kurs misslich und das Unglück ist nicht weit. Daran gedacht. Und hab gedacht, naja, Conchita Wurst, das könnte vielleicht ja auch ich sein. Viele Jahre ist das her, ich saß mit Siegfried Fietz zusammen und wir planten neue Lieder und neue Konzeptalben, als er plötzlich auf die Idee kam, wir könnten doch auch mal ein Lied schreiben für den European Song Contest. Oh, tolle Idee. Wir haben überlegt, wir haben gedacht, was können wir machen, wie könnte so ein Text aussehen, wie könnte eine Melodie aussehen. Und ich habe mich hingesetzt und getextet und der hat Kontakt aufgenommen zum Management von Gitte Henning, die würde unseren Beitrag dann singen. Und es sah alles sehr gut aus, mein Text war irgendwann fertig und ich war glücklich und ich sah mich schon beim European Song Contest irgendwo, naja, auf die Bühne kommt man nicht als Texter, aber alle würden sagen, von wem ist denn dieser tolle Text? Und alle wüssten, Jürgen Werth. Ah. Aber als mein Text fertig war, hatte sich das Management von Gitte Henning inzwischen für ein anderes Lied entschieden und meine steile internationale Texterkarriere war zu Ende, noch bevor sie begonnen hatte. Was mich an einen schönen alten Satz erinnert hat, bring Gott zum Lachen, mach Pläne. Ich meine, man muss ja auch Pläne machen, das ist auch nichts Schlimmes, aber manchmal wird aus diesen Plänen nichts. Ich habe dann irgendwann diesen Text genommen, ihn ein bisschen bearbeitet, ich habe ihn zu einem Gebet gemacht, weil ich dachte eigentlich, passt das, was ich hier als Liebeslied gedacht habe, eigentlich nur als Liebeslied für Gott. Und das finde ich besonders apart, eine Sängerin, die tatsächlich mal einen europäischen Gesangswettbewerb gewonnen hat, nämlich Inge Brück, hat dieses Lied dann zu ihrem Lieblingslied erkoren und das in jedem ihrer Konzerte gesungen. Also Gott hat manchmal anderes im Sinn. Wie ein Tropfen Meer im Sand. Die G-Seite heißt G-Seite, weil sie sich gern verstimmt. Das ist so, weiß auch nicht warum. Aus einem Kinderbuch von Peter Bixel. Am Hofe gab es starke Leute und gescheite Leute. Der König war ein König, die Frauen waren schön und die Männer mutig. Der Pfarrer war fromm und die Küchenmagd fleißig. Nur Colombin war nichts. Wenn jemand sagte, Kampf, Colombin, kämpf mit mir, sagte er, ich bin schwächer als du. Wenn jemand sagte, wie viel gibt 2 mal 7, sagte Colombin, ich bin dummer als du. Wenn jemand sagte, jetzt traust du dich über den Bach zu springen, sagte Colombin, nein, ich getraue mich nicht. Und wenn der König fragte, Colombin, was willst du werden? Antwortete Colombin, ich will nichts werden. Ich bin schon etwas. Ich bin Colombin. Die nächste kleine Geschichte habe ich von Petra. Wenn Gott eine neue Ladung Babys fertiggestellt hat, ab und zu, nicht allzu oft, ist auch ein Deutsches dabei, dann geht er nochmal durch die Reihen und nimmt die Babys ab und schaut sie sich an, schaut jedem ganz liebevoll in die Augen und sagt, dich habe ich unendlich lieb und du bist ganz wertvoll. Und dabei gibt er jedem so einen kleinen Stups auf den Bauch. Und immer wo Gottes Finger gewesen ist, da entsteht so ein kleines Knötchen. Beim nächsten Baby wieder, dich habe ich lieb und du bist unglaublich wertvoll. Und wieder so ein kleiner Stups auf den Bauch. Habt ihr auch so einen Stups auf den Bauch? Guckt mal nach beim Duschen, ich weiß nicht. Irgendwie fast jeder hat das, glaube ich. Gott sagt zu dir, du bist unendlich wertvoll, weil ich habe dich gemacht. Ich habe dich gewollt. Ich habe mir dich ausgedacht. Manchmal wird er sich richtig gefreut haben, wenn er sich so besonders originelle Exemplare von uns ausgedacht hat. Die einen hat er so ein bisschen mehr so gestaucht, so ein bisschen, die waren so ein bisschen kompakter. Die anderen hat er so ein bisschen gezogen, dass die so ein bisschen länger werden. Die Dirk Nowitzkis dieser Welt und so. Man braucht ja auch Basketballspieler. Man braucht ja für alle Aufgaben, für alle Plätze auf dieser Welt braucht man ja unterschiedliche Leute. Gott hat nicht, bis heute nicht, sich so eine Einheitssorte Mensch ausgedacht. Oder gesagt, naja, mit 15 verschiedenen Exemplaren wird's ja auch schon reichen. Sondern jeder Mensch ist so eine Individualanfertigung. Mit dem, was er ist, mit dem, was er nicht ist, mit dem, was er kann und mit dem, was er nicht kann. Ein alter Freund von mir hat immer gesagt, jeder von uns ist einmalig begabt, einmalig bekloppt, aber immer der Liebe wert. Einmalig begabt, jeder von uns ist einmalig begabt, wir sind auch einmalig bekloppt, einmalig begrenzt, einmalig behämmert, einmalig bescheuert. Bestimmte Sachen, die passieren doch nur mir. In bestimmte Pfützen fallen doch bestimmt nur ich. Gerade habe ich hier das Glas umgeschüttet. Sowas passiert immer nur mir. Wenn das auf dem Boden passiert, geht's ja noch. Liegt vielleicht auch daran, dass ich manchmal mit Händen und Füßen rede. Dann bums, liegt das Weinglas irgendwo auf dem Boden. Das ist vielleicht auch so, weil ich die Juden und Israel so liebe. Die reden ja auch immer mit Händen und Füßen. In irgendeinem ägyptisch-israelischen Krieg, sagt, liegen zwei Juden in einem zwei Israelis in einem Schützengraben. Und die Ägypter schießen von drüben, sagt der eine Israeli zum anderen, blöd ist das hier, man kann kein Wort sprechen, schon hat man einen Streifschuss in der Hand. Also jeder ist irgendwie was Einmaliges, einmalig begabt, einmalig bekloppt. Die Schwächen, die wir so haben, die Versuchungen, in die wir so hineinfallen. Ich habe einen Bekannten, der hat bei der Bahn gearbeitet, der hat sich montags immer eine Tafel Schokolade mitgenommen und jeden Tag einen Riegel gegessen. Das hat so irgendwie gereicht für die ganze Woche. Ich nehme mir auch schon mal eine Tafel Schokolade mit, die reicht dann auch für die nächsten 17 Minuten. Blöd, ne? Und man gibt sich Mühe und strengt sich an und anderer strengt sich bei anderen Sachen an. Wir sind einmalig bekloppt auch. Wir werden einmalig schuldig an Menschen und an Gott. Der eine braust immer auf und dann rutscht ihm wieder was raus. Sich schon tausendmal vorgenommen, das nicht zu tun und nicht zu sagen, dann ist es wieder draußen. Beim anderen wäre man froh, wenn er mal überhaupt irgendein Wort rausbringen würde. Weiß man nie, wo man dran ist. Der grummelt immer so vor sich hin, bruttelt so. Jeder ist einmalig begabt, einmalig bekloppt. Aber wir sind immer geliebt. Wir sind immer geliebt von Gott. Dieser Gott ist nicht ein Gott, der sagt, ich liebe dich, wenn du brav und fromm bist. Wenn du sonntags in die FEG in Böblingen gehst, vielleicht eventuell auch in eine andere Gemeinde. Wenn du jeden Tag deine Bibel liest und wenn du dich hübsch anständig verhältst und immer brav dem Evangeliumsrundfunk spendest und so, dann liebe ich dich. Gott liebt seine Kinder eben auch dann, wenn sie sich völlig daneben benennen. Und das ist das Besondere an der Liebe Gottes, an der Liebe Gottes zu seinen Menschen. Wir denken manchmal, wir könnten uns diese Liebe verspielen. Die Liebe zwischen zwei Menschen ja irgendwann flöten gehen kann, weil irgendwann ist mal Schluss mit meiner Liebesfähigkeit und meiner Leidensfähigkeit, wenn der andere nur allzu blöd ist. Irgendwann kann ich nicht mehr. Weil bei uns ist das so, dass die Liebe immer begründet ist im Gegenüber. Weil er, weil sie so hübsch ist, so nett ist, so charmant ist, so sehr auf mich eingeht, so sehr zu mir passt. Das hat immer ganz viel mit dem anderen zu tun. Die Liebe Gottes ist nicht im Gegenüber begründet, die ist in ihm selber begründet. Die ist in seinem Herzen begründet. Die Liebe Gottes kommt aus seinem Herzen. Das ist unvorstellbar, das ist unfassbar. Darum sagt Paulus, es kann uns von dieser Liebe Gottes nichts trennen. Diese Liebe Gottes ist ein unglaublicher Halt. Den können wir nicht verlieren. Wir können diese Hand loslassen. Wir können Gott davonlaufen. Wir können alles Mögliche machen. Er lässt uns nicht los. Wir leben genau davon, dass er uns liebt. Die Liebe ist in ihm begründet und ist konkret geworden in seinem Sohn Jesus, in seinem Leben, in seinem Sterben, in seiner Auferstehung. Da ist diese Liebe handfest und konkret geworden. Er hat nicht einfach nur sowas gesagt. Er hat richtig was getan. Diese Liebe ist verlasst. Ich liebe dich, Gott. Ich halte dich, Gott. Er sagt das. Und bei diesem Gott komme ich zur Ruhe. Bei diesem Gott darf ich alles geben, was in mir ist. Bei diesem Gott muss ich nicht frömmer tun, als ich bin. Natürlich schaut's ja sowieso. Bei diesem Gott darf ich einfach der sein, der ich bin. Einmalig begabt, und einmalig beklaut. Es gibt diese unglaubliche Geschichte im Neuen Testament vom verlorenen Sohn, die eigentlich eine Geschichte von zwei verlorenen Söhnen ist. Da sagt ein Sohn eines Tages zum Vater, zahl mich aus, gib mir das Erbe, gib mir das, was mir zusteht. Etwas, was man nicht tut, das ist unmöglich. Damit sagt der Vater, ich wünschte, du wärst tot. Der Vater tut es und er scheint nicht wenig zu sein und er macht sich auf und davon und lebt in Saus und Braus, hat Freunde, dicke Autos, feiert große Feste, lädt Gäste ein, ist der große Zampano, alle hängen an seinen Rockzipfeln. In Wirklichkeit hängen sie alle nur an seiner Brieftasche, aber das merkt er gar nicht. Und eines Tages ist das Geld weg und irgendwann hat er keine Freunde mehr und irgendwann hat er kein Dach über dem Kopf mehr. Und irgendwann hat er nichts zu essen mehr. Und da geht er zu einem und wird Schweinehirt. Die Juden, die das damals gehört haben, diese Geschichte, Jesus hat die erzählt, die muss das gegruselt haben, weil Schweine sind unreine Tiere. Das heißt, er ist auch aus der jüdischen Gemeinschaft rausgegangen. Er ist bei Menschen, die nicht an den Gott der Bibel glauben. Er ist tief, tief unten angekommen. Tiefer kann er nicht mehr. Dann sagt er eines Tages, bin ich eigentlich verrückt? Ich gehe zurück zu meinem Vater. Ich sage, ich kann nicht mehr dein Sohn sein. Das habe ich verwirkt. Aber vielleicht hast du einen Job für mich. Und dann überlegt er sich tausendmal, was er sagen will. Und dann macht er sich auf den Weg. Und als er sich dem Vaterhaus nähert, dann sieht er am Ende der Straße am Horizont eine kleine Gestalt, die auf ihn wartet. Und auf einmal fängt diese Gestalt an zu laufen. Und als er näher kommt, sieht er, das ist der Vater. Man rennt nicht im Orient. Das geht auch gar nicht mit den langen Gewändern. Das tut man nicht. Und ein Vater rennt schon gar nicht seinem Sohn entgegen. Der Vater rennt dem Sohn entgegen und nimmt ihn in den Arm. Ungewaschen und runtergekommen, wie er ist. Der stinkt nach Schwein. Der Bauer hat mir mal gesagt, komm nicht in meinen Schweinestall. Den Gestank kriegst du wochenlang nicht aus den Klamotten raus. Schweinegestank ist nicht wirklich schön. Sollten wir Schweinebauern sein. Gutes Duschgel. Und er nimmt den Sohn, den runtergekommenen Hallodri, wieder an Sohnes Stadt. Und feiert ein großes Fest und sagt, er ist wieder da. Das ist eine wunderschöne Geschichte, weil sie mir deutlich macht, ich kann immer wieder zurückkommen. Ich kann immer wieder zurückkommen. Der Vater wartet auf mich, der läuft mir sogar entgegen, der nimmt mich in den Arm, der küsst mich, egal was war, egal was ist. Ich bin sein Kind, ich bleibe sein Kind, egal was ich angestellt habe. Gibt in dieser Geschichte noch den zweiten Sohn, der immer brav und treu und fleißig und fromm zu Hause saß, der sich das Maul zerrissen hat über seinen Bruder, der einfach abgehauen ist und das Erbe durchgebracht hat. Vielleicht heimlich, aber geträumt hat, er könnte sich sowas auch mal erlauben, aber er durfte ja nicht. Er war ja der Brave, der Fromme, der Gute. Und er war dabei gar nicht mehr froh. Wie manche frommen Leute gar nicht mehr froh sind, weil sie den Eindruck haben, das große Leben findet jenseits der Gemeindemauern statt und sie dürfen nicht mit. Andere gehen zum Vasen, ich muss ins Gemeindehaus. Und dann lädt der Vater ihn auch ein, am Fest teilzunehmen. Der Vater möchte auch das Herz dieses Menschen warm lieben, weich lieben. Der Vater lädt ihn auch ein und sagt, du bist auch mein geliebtes Kind. Du lebst auch nicht davon, dass du fromm und fleißig und brav bist. Du lebst davon, dass du mein Sohn bist und da bleibst du. Ich liebe dich. Und er lädt ihn ein, auch am Fest teilzunehmen. Und ich stelle mir vor, der Vater nimmt auch diesen Sohn in den Arm. Und ich hoffe, es ist zum ersten Mal wieder ein Lächeln auf seinem Gesicht zu sehen, auf dem Gesicht dieses Sohnes. Jesus erzählt die Geschichte und will sagen, ihr könnt immer zurückkommen zu Gott. Er hält auch, das waren damals die Juden, heute wären das vielleicht die Evangelikalen, keine Ahnung. Er hält ihnen den Spiegel vor und sagt, seid ihr am Ende diejenigen, denen die draußen eigentlich egal sind, die nur noch ihre Innerlichkeit pflegen, und dabei alle Freude am Leben und am Glauben verloren haben, nicht mehr begeistert und fasziniert sind von meiner Liebe? Gott lädt uns ein, egal wo du bist, egal welcher verlorene Sohn du bist, der zweite ist genauso verloren, hat die Liebe Gottes verloren. Egal welcher verlorene Sohn du bist, komm zurück zum Vater. Diese Geschichte hat am Ende, glaube ich, noch einen kleinen Nebeneffekt, den Jesus auch ausdrücken will. Ich glaube, er will den Menschen sagen, ihr könnt so werden wie dieser Vater. Ihr sollt so sein wie dieser Vater. Diese Liebe, die der Vater zu euch hat, soll nicht bei euch stecken bleiben. Die soll dann weitergehen zu anderen Menschen. Seid wie der Vater. Seid Menschen, die Barmherzigkeit leben und nicht nur davon reden. Seid Menschen, die Freude leben und nicht nur davon leben, reden. Seid Menschen, die Liebe leben und nicht nur davon reden. Werdet wie der Vater. Seid Menschen mit offenen Armen. Und ich wünsche euch in dieser Gemeinde, und eigentlich wünsche ich das allen Gemeinden, dass ihr so eine Gemeinde seid, in der der Geist des Vaters regiert. Eine Gemeinde mit nicht nur offenen Türen, sondern mit offenen Armen. Solche Menschen sind einfach Menschen, so wie Gott sich irgendwann mal Menschen gedacht hat. Eine kleine Geschichte zum Schluss. Zwei Freunde sind unterwegs in der Wüste. Und wenn man so allein in der Wüste unterwegs ist, dann kriegt man sich irgendwann mal heftig in die Wolle. Und sie kriegen einen heftigen Streit und der Streit eskaliert so dolle, dass der eine dem anderen voll ins Gesicht haut. Der zweite reagiert nicht, kniet sich aber irgendwann nieder in den Sand und schreibt mit dem Finger in den Sand: Heute hat mich mein bester Freund geschlagen. Dann gehen sie weiter. Sie reden nicht mehr drüber. Sie kommen in eine Oase nach langer Wanderung durch die Wüste und sie haben unglaublichen Durst und sie wollen trinken an so einem Teich. Und der eine Freund, der geschlagen worden ist, rutscht aus am Ufer dieses glitschigen Ufer dieses Teiches und fällt in diesen Teich, er kann nicht schwimmen. Sein Freund springt hinterher, zieht ihn raus, holt ihn an Land. Der Gerettete lässt sich einen Hammer bringen und einen Meißel von einem der Handwerker am Ort und sucht sich einen Stein und schreibt mit Hammer und Meißel da rein: Heute hat mich mein bester Freund gerettet. Der eine fragt ihn dann: Hör mal, letztes Mal hast du das in den Sand geschrieben. Heute hat mich mein bester Freund geschlagen. Heute schreibst du es im Fels. Heute hat mich mein bester Freund gerettet. Warum einmal Sand, einmal Stein? Ach, sagt er, das, was du mir angetan hast, das Schlimme, das habe ich in den Sand geschrieben, das weht der Wind wieder weg. Das kann heute schon gar keiner mehr lesen. Aber dass du mich gerettet hast, das will ich nie vergessen. Und das sollen andere nie vergessen. Ich denke, vielleicht schreibt unsere Schuld Gott. Gott schreibt unsere Schuld vielleicht auch in den Sand. Und das wird weggeweht. Das kann kein Mensch mehr lesen und er selber auch nicht. Aber dass er uns liebt, dass er uns vergibt, dass er uns hält, dass er uns Versöhnung schenken will, das hat er in Fels gemeißelt. Wenn man so will, in den Felsen Golgatha. Gott ist da. Er hält uns, er liebt uns. Das letzte Lied für heute Morgen, vielleicht singt ihr es mit. Dankeschön, behüt euch Gott. Ihr seid aber wirklich lieb. Oder auch nicht, weil ich muss jetzt noch was singen. Gottesdienst mit Zugabe gibt es ja auch eher selten. Es war neulich ein Pfarrer in einer Gemeinde, die er nicht kannte, und fragte den Kollegen: Wie lange darf ich denn hier predigen? Sagt er: Es macht überhaupt nichts, du darfst so lange predigen, wie bis der Herr Jesus dir sagt, du sollst aufhören. Oh, sagt er, ist ja herrlich. Fängt er zu predigen: 20 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten, 35 Minuten, 40 Minuten, 45 Minuten, 50 Minuten, 55 Minuten, schaut dann irgendwann auf die Uhr und sagt: Ach, ich glaube, der Herr Jesus sagt mir, ich sollte doch langsam aufhören. worauf die Gemeinde spontan das Lied singt: Welch ein Freund ist unser Jesus.